2. Korinther 6. In Vers 1 und 2 ruft der Apostel auf zum rechten Umgang mit der Gnade Gottes, die er nur zu gern darbietet. Er selbst gibt sich zusammen mit seinen Mitarbeitern als Beispiel, wie man in rechter Weise mit der Gnade Gottes umgeht. Und er zeigt, dass in seinem eigenen Leben, im Leben seiner Gefährten, es manchmal zu sehr extremen Situationen kommt. Aber damit will er sagen, die Gnade Gottes genügt in jeder Situation, wenn sie sich bei ihm bewährt. Dann darf er schon aufrufen, geht ihr auch in euren Umständen, in euren Situationen, in rechter Weise um mit der Gnade Gottes. Sie kann nämlich, wie wir gestern hörten, vergebens dargeboten werden, wenn wir sie nicht in Anspruch nehmen. Wir nehmen sie nicht in Anspruch, wenn wir nicht im Vertrauen Ja sagen zu den Wegen Gottes. Ganz einfach. Und wenn wir Ja sagen, dann, ohne dass wir das spüren, wirkt die Gnade Gottes in unserem Leben, sodass zweierlei geschehen darf. Der Glaube bleibt intakt, er bleibt gesund. Und die Liebe bleibt intakt, sie bleibt gesund. Darum geht es. Danach fragt der Apostel, wenn er nach der Gesundheit der jungen thessalonischen Christen fragt, die er ja so kurzfristig verlassen musste. Er sehnt sich nach ihnen, er weiß, sie sind gefährdet. Und wenn er wissen will, wie steht es mit ihnen, fragt er, wie steht es mit ihrem Glauben. Durch den Glauben kommen wir nämlich zu Jesus und durch den Glauben werden wir bewahrt. Also fragt man nach dem Glauben, wenn man nach dem Wohlbefinden eines Menschen als Christen fragt. Und die Liebe ist das höchste Gebot, die Zusammenfassung dessen, was Gott von uns verlangt. Und deshalb fragt man auch nach der Liebe. Der Glaube ist der Schlüssel, die Liebe die Substanz. Wie bewähren sich nun Diener Gottes in großer Ausdauer, wie Paulus das in Vers 4 ausdrückt? Wie bewähren sie sich? Er sagt, wir weisen uns aus. Was ist das für ein Ausweis, den er liefert? Schwierigkeiten?
Darf ich fragen, ob es aufgenommen wird?
Ja.
Ja, gut.
Zuerst in 3 und 4 Anfang ist der Ausweis schlicht zusammengefasst. In 4 Ende und Vers 5 zählt er die Umstände auf, in denen die Gnade sich erweist, in denen er sich erweist und in rechter Weise mit der Gnade umgeht, ob Druck oder Bedrängnisse, ob Nöte, ob Ängste, Schläge, Gefängnisse, Aufruhr, Arbeit und Mühe, Wachen, Fasten. Die Gnade Gottes ist immer genug. Das kann er bezeugen in seinem Leben. In den Versen 6 und 7 listet er die Mittel auf, mit denen er zeigt, dass die Gnade Gottes genügt. In den Versen 8 und 9 Anfang spricht er von seinem Ruf, den er in solchen Situationen hat. Wir tun es durch Herrlichkeit und Ehre, durch böses Gerücht und gutes Gerücht, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Erkannte. Wer sich als Diener Gottes ausweisen will, der kann dieses erleben. Der kann erleben, dass es durch diese verschiedenartigen Rufe geht, die er in seinem Leben erfährt. Das eine Mal kann er Herrlichkeit erleben. Man anerkennt ihn. Man verherrlicht ihn. Ja. Das nächste Mal fällt er in Unehre. Man wird in den verschiedenen Wässern gleichsam gewaschen. Das müssen wir alles erleben. Das eine Mal erleben wir Anerkennung, das andere Mal erleben wir Verkennung. Und das bestimmen wir nicht, das haben wir nicht in der Hand. Aber damit müssen wir rechnen. Ja? Das soll uns nicht überraschen, wenn diese Bäder sich wechseln. Das soll uns nicht überraschen. Es überrascht uns schon, denn wir sind ja so angelegt, dass wir anerkannt werden wollen. Wir wollen nicht in Unehre verfallen. Aber es gehört zu einem Christen, zum Leben eines Christen, dass er das Los seines Meisters teilt, der ja geschändet wurde, gelästert wurde, verkannt wurde, gekreuzigt wurde, abgelehnt, ausgeboten aus dieser Welt. Und der Schüler, der Jünger ist nicht über seinen Meister gestellt, sagt Jesus. Er ist nicht größer. Es soll ihm genügen, wenn er so ist wie sein Meister. Und das erklärt Paulus den Korinthern. Schaut einmal, deswegen erlebe ich dieses alles, weil ich den Weg meines Meisters gehe. Durch böses Gerücht und gutes Gerücht. Und da können wir uns nicht immer verteidigen. Wenn es notwendig ist, einiges zu erklären, das kann auch Paulus tun, das muss man vielleicht tun, aber nicht um uns selbst zu schützen, sondern um Gottes Ehre zu wahren, um die Wahrheit ins Licht zu stellen. Aber manchmal haben wir nicht die Möglichkeit dazu. Gut, es ist Gott, der unsere Türen, unsere Umstände bestimmt. Ob ich eine offene Tür habe, etwas zu sagen oder nicht. Das bestimmt er und ich muss ein Ja finden dazu. Als Verführer, ja, es stimmt. Man stempelt uns als Irreführende, als Falschliegende. Heute werden wir als Neokonservative. Als ob es neue Konservative gäbe. Die Christen waren immer konservativ. Warum wollten sie auch ihre Schätze, ihr Gut verschleudern? Konservativ heißt, wir konservieren, wir behalten es. Halte, was du hast. Es geziemt sich, dass ein Christ konservativ ist. Dass er behält, was Gott ihm gegeben hat. Aber das ist in seinem Wort. Und es ist geschenkt in das Herz. Wir haben diesen Schatz, Kapitel 4, Vers 7, in tönernen Gefäßen. Dieses ewige Leben, diesen Schatz, diese Kenntnis Jesu Christi. Was wir gelernt haben, was wir überkommen haben, das ist in uns, das bewegt uns, das treibt uns, das bestimmt unseren Werdegang. Das alles sollen wir konservieren, behalten. Nicht verändern und nicht der Welt anpassen. Das ist nicht, wozu wir gerufen sind. Wir sollen wirklich konservativ sein und die Christen waren das immer. Aber die, die dann abwichen von diesem Weg, die dann den Weg etwas verbreitern wollten, die Liberaleren, ja, das sind die Neoisten. Die wanken schon. Die kommen ins Wanken, ja. Denen gefällt das nicht immer, das ist zu eng. Aber wenn Gott uns in die Enge ruft, das ist das Beste für uns. Paulus spricht von Gefängnissen. Wir werden immer wieder in die Enge geführt. Als Verführer, ja, als irreführend, aber als Wahrhaftiger auch. Das eine Mal so, das andere Mal so. Ich möchte jetzt kontrollieren, Vers 8. Ich weiß nicht, ob in Ihren Übersetzungen ein Doch dort steht vor dem zweiten Nomen. Zum Beispiel durch Herrlichkeit und Ehre, durch böses Gerücht und gutes Gerücht, als Verführer und Doch Wahrhaftige. Ja. Leider ist das nicht der Platz. Streichen wir es doch. Es gehört nicht dahin. Wie bitte? Das Dorf, ja. Es gehört nicht dahin. Denn beides, nicht notwendigerweise zu gleicher Zeit, nicht doch, wirklich als Verführer. Natürlich sind wir Wahrhaftige, aber hier geht es um den Augenschein. Was sind wir in den Augen anderer? Ja? Manchmal gelten wir als Wahrhaftige, manchmal gelten wir als Verführer. Beides ist unser Los. Oder als Unbekannte und Erkannte. Das eine Mal als Unerkannte, Unbekannte, das andere Mal als Erkannte. Einfach die zwei Nomen, die stehen nebeneinander. In den Versen 9 Mitte bis 10 Ende listet Paulus Erfahrungen auf, in denen er sich ausweist als Diener Gottes. Als Sterbende, stets, Kapitel 4, Vers 10 und 11, ohne Aufhören, immer in den Tod, immer in den Verzicht. Wir wollen leben, ja, aber Gott führt es immer so, dass wir auch sterben müssen, als solche, die am Sterben sind. Aber dann plötzlich lebt man wieder auf und dann geht es wieder Richtung Tod. Gott wäscht uns mit verschiedenen Bädern, Wassern. Als Sterbende und siehe, anhalten, schau, wir leben. Wie, was Wunder, ja? Wir dachten, wir waren jetzt, gingen jetzt dem sicheren Tod entgegen. Und mit einmal merken wir, wir leben immer noch. Aber als Sterbende. Das ist der Weg eines Christen. Die Gnade ist genug in allen diesen Umständen. Als Gezüchtigte, das brauchen wir. Jeder von uns muss beschnitten werden, sonst bringen wir nicht Frucht. Wir müssen gezüchtigt werden. Als Gezüchtigte und nicht zum Tode gebracht. Als Traurige, aber immer sich Freuende, auch in der Traurigkeit. Das ist möglich. Das ist keine oberflächliche Freude. Aber das ist eine tiefe Ruhe. An dieser Stelle ist Friede und Freude verwandt, sind die zwei verwandt. Ein tiefer Friede ist eigentlich im Wesen eine Freude, eine Genugtuung. Man ruht. Man kann sehr, sehr traurig sein, bestürzt sein. Und doch muss man nicht loslassen von seinem Herrn Jesus. Und er ist unsere Freude. Das ist nicht nur etwas, die lange auf dem Weg sind. Das ist etwas für neue Christen. Sobald man Christ wird, wird man in diese Wässer gestürzt. Je früher, je besser. Und dann wird man nüchtern, realistisch. Und so erlebt man seinen Herrn in seiner genügenden Gnade. Als Traurige, aber immer sich Freuende. Als Arme, aber viele reich machende. Wie oft nimmt uns der Herr nicht, was wir meinten, wir wirklich brauchten. Paulus sagt, er hat gelernt. Und das will gelernt werden. Es ist uns ungewohnt, arm zu sein, ohne das Nötige zu haben. Und das Nötige. Aber der Herr führt uns diesen Weg, damit wir andere reich machen können. Kapitel 1. Paulus wiederholt hier einiges, was er in anderen Worten manchmal schon gesagt hat. Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes, übersetzt hier das Wort, das ich gestern Abend gebrauchte. Vielleicht erinnern Sie sich an das Wort Parakalein. Kalein, rufen, para, nebenher, nebenan rufen. Das ist dieses Wort. Es kann trösten bedeuten. Das haben wir auch am Ende des Erdrückungstextes in 1. Thessalonicher 4. So tröstet einander mit diesen Worten Parakalein. Ruft einander auf oder tröstet einander, so übersetzt Luther. Das kann man so übersetzen. Ich frage mich, wie sieht dieser Trost aus? Muss er immer in Worten kommen? Oder kann er auch anders kommen? Manchmal kommt er in Worten in unserem Gedächtnis, wenn wir Gottes Wort in unserem Geist aufgelagert haben. Aber manchmal scheint mir, wendet der Heilige Geist in unserem Gemüt einfach den Stress. Das erleben wir doch immer wieder. Wir sind so unter Druck, so aufgeregt über etwas, das zieht uns, das nimmt uns gleichsam mit wie ein Wind, wie ein Sturm. Und wir können uns selbst fast nicht beherrschen. Und dann flehen wir zum Herrn. Und ohne dass uns ein Wort kommt, als Erhörung dieses Gebet, scheint irgendwie der Wind sich zu drehen. Und wir atmen auf. Dafür sorgt der Herr. Immer wieder für Pausen dazwischen. Manchmal kommt es einem durch ein Wort Gottes. Da steht ein Bibelvers. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Oder die Nacht mag dauern, aber der Morgen kommt mit Gewissheit. Und dann denken wir, unser Glaube wird gestärkt, wir denken an den Herrn, an seine Güte. Und obwohl die Nacht noch dauert und die Angst ist doch da, aber wir kommen irgendwie doch zu einer verhältnismäßigen Ruhe. Das ist durch ein Wort. Aber mir scheint, manchmal kommt es auch ohne Wort, durch einfach die Wirkung des Geistes in unserem Gemüt. Auf jeden Fall, in welcher Form auch, Paulus sagt, der Trost kommt. Die Pause kommt, die Abwechslung kommt, die Ruhe, die Freude. Gott richtet uns auf. Gerade dieser Ausdruck, diese Formulierung finde ich geeignet an dieser Stelle. Wir sind down, ja, wir werden niedergeschlagen, wir werden bedrückt. Aber der Herr richtet uns immer wieder auf. Wozu? Der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes, der uns tröstet über alle unsere Bedrängnis. Keine bleibt aus, nie bleiben wir ohne Trost. Über alle unsere Bedrängnis werden wir getröstet oder aufgerichtet. Wozu? Damit wir aufrichten können die, die in aller Bedrängnis sind. Damit wir anderen dienen können. Damit Gerhard hier nach vorne kommen kann und etwas sagen kann. Ich fand das so schön, dass er gestern Abend etwas weitergab von dem, was der Herr ihm schenkte. Das kann dann jeder von uns. Wenn er gelernt hat, Deutsch zu sprechen, oder Schweizerdeutsch, Berndeutsch, soll er von der weitergeben, was der Herr ihm geschenkt hat. Das ist Gemeinde Jesu. Und jeder von uns, ob das hier vorne ist oder im Foyer oder wo immer wir sind, bald kommen wir ins Gespräch über unsere Lage, unsere Situation, wie geht's, und da haben wir eine Gelegenheit, über den Herrn zu sprechen, über unsere Lage, wie wir die Gnade Gottes erleben und so weiter. Und da darf der eine dem anderen etwas weitergeben. Übrigens halten wir dieses Fest, gehen wir noch schnell zu Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4. Um zu zeigen, wie das geschieht, wie das aussieht. Vers 11. Er selbst, das ist der Herr Jesus Christus, als er gen Himmel fuhr, gab die einen zu Aposteln, die anderen zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten und Lehrer. Wozu? Zwecks Zurüstung der Heiligen. Das sind wir. Wozu sollen diese vier Diener am Wort uns zurüsten? Zum Werk des Dienstes. Der Dienst ist ein Werk. Und wozu dient dieses Werk, dieser Dienst? Zum Bau des Leibes Christi. Bis wir alle. Jeder soll gebaut werden durch diesen Weg. Bis wir alle hingelangen mögen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu einem erwachsenen Mann, zum Größenmaß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und von jedem Wind der Lehre umhergetriebenen, durch die Betrügerei der Menschen, durch Verschlagenheit hin zu mit List ersonnenem Irrweg, indem wir aber wahrhaftig sind in Liebe, wir in allem heranwachsen mögen zu ihm, der das Haupt ist, Christus, von dem aus, das heißt von Christus aus, der ganze Leib wohl zusammengegliedert, das ist die Voraussetzung, sonst geschieht nichts. Zerbröckelung dient zum Abbau der Gemeinde Jesu. Das erleben wir heute. Ich sprach davon gestern Abend. Gemeinde Jesu zerbröckelt sich. Das heißt, die Brücken zum Aufbau werden abgebaut. Aber Paulus zeigt uns hier den Weg zum gegenseitigen Aufbau, von dem aus der ganze Leib wohl zusammengegliedert und zusammen verbunden. Wo? Durch jedes Gelenk als ein Darreichendes. Was ist ein Gelenk? Ein Gelenk ist die Stelle, wo zwei Glieder sich treffen. Wo treffen wir uns? Da entsteht ein Gelenk. Jetzt seid ihr da zwei zusammen. Jetzt natürlich seid ihr mir zugewandt. Jetzt ist ein Gelenk zwischen uns. In diesem Fall reiche ich jetzt da. Höre ich auf zu reden, kommt es zur Pause, komme ich vielleicht ins Gespräch mit jemandem, dann kann er mir dienen. Oder einer von ihnen kommt in Berührung mit einem anderen. Dann entsteht da ein Gelenk. Und wenn wir im Herzen miteinander verbunden sind, ist eine Brücke da, eine Vertrauensbrücke. Und jedes Gelenk als ein Darreichendes. Das heißt, jeder von uns soll stets bereit sein, etwas weiterzugeben. Soll bereit sein, da zu reichen. Und sei es in einem Satz. Sei es mit Freundlichkeit, mit unserer Art, das muss nicht immer im Wort geschehen. Aber wir sind gebende Menschen. Etwas strahlt von uns aus. Paulus spricht in 2. Korinther 2 von einem Duft, von einem Wohlgeruch. Wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott. Wenn wir uns so miteinander begegnen, untereinander begegnen, dann sieht der Himmel das. Und er hat Freude daran, wenn wir füreinander ein wohlriechender Duft sind. Unser Körper gibt Gerüche von sich. Um das zu übertönen, waschen wir uns oder wir gebrauchen schon mal Parfüm. Ja, und es gibt einen geistlichen Parfüm. Das ist die Gnade Gottes, die wir erleben, die uns gestaltet hat, die uns geformt hat, aus der Begegnung im Stillen oder in solchen Situationen. Wir nehmen das auf. Das Wort Gottes hat Raum in unserem Innern. Der Heilige Geist kann Gnade darreichen. Wir werden geformt. Werden wir jetzt das Wort Gottes hören? Und dann geben wir wieder weiter, wie der Mond das Licht der Sonne weitergibt, das er aufgenommen hat. Wir sind Widerstrahlende dessen, was der Herr an uns, wo der Herr uns angestrahlt hat. Wir lesen weiter. Jedes Gelenk als ein Darreichendes nach dem Wirken eines Teils in Maß. Jedes Teil hat sein Maß. Sein Maß an Darreichen. Der eine reicht mehr da, der eine weniger. Aber jeder hat seine Rolle, seinen Platz, seine Gabe, seine Gnadengabe und seinen Dienstplatz. Sein Dienstmaß, jedes Teil, jedes Glied. So geschieht das, sagt der Apostel. Jedes Teils oder eines Teils in Maß sich das Wachstum des Leibes bewirkt. so bewirkt sich der Leib sein Wachstum. Das heißt, der Leib selbst baut sich selbst, weil Jesus das Haupt ist. Und er hat Apostel und Propheten eingesetzt, die hauptsächlichen Diener am Wort, die unterweisen uns alle, damit wir alle einander einen solchen Dienst tun. Und so wächst der Leib Christi. Wohin? In die Ähnlichkeit der Person Christi. Zum größten Maß Christi. Das war Vers 13. Das ist das Ziel Gottes, auch in Römer 8. Christusähnlichkeit. Warum Christusähnlichkeit? Weil Christus der Sohn Gottes ist und das Ebenbild Gottes und wir ursprünglich im Bilde Gottes geschaffen wurden. Aber das Bild ist ja verstümmelt. Und jetzt hat Gott Jesus gesandt als perfektes Bild von Gott. Und über ihn als Erlöser, Kolosser Kapitel 1, 13, 14, 15 da. Durch ihn als Erlöser, dem genauen Ebenbild, kommen wir wieder zurück zu unserer ursprünglichen Berufung. Das ist der Sinn der Erlösung. Wieder in Gemeinschaft mit Gott zu kommen, in seine Ebenbildlichkeit. Denn das ist Familie, Blut, Ähnlichkeit. Wir sehen den Eltern ähnlich, unseren Vorfahren. Und wir sehen Gott unserem Vorfahren ähnlich, durch Jesus Christus. Alle diese Verse kommen von verschiedenen Seiten und führen hin zum selben Ziel. Immer wieder. Jetzt zurück zu 2. Korinther 1, die in aller Bedrängnis sind, Vers 4, durch den Trost, nicht mit dem Trost. Wir müssen nicht mit demselben Trost andere trösten oder aufrichten, wenn wir einander helfen. Sondern es ist so, ich mag in eine schwierige Lage gekommen sein. Und dann kann ich natürlich jemanden besser verstehen, der in eine ähnliche Lage gekommen ist. Aber das ist nicht, was Paulus hier meint. Grundsätzlich sagt er, wenn ich in eine Not komme, werde ich vorbereitet, einem anderen zu helfen. Einerlei in welcher Not er sein mag. Aber nur die Tatsache, dass ich einmal das erlebt habe und dann den Herrn erlebt habe, das macht mich schon fähig, einem anderen zu dienen. Ich muss nicht mit demselben Trost kommen, mit dem ich getröstet wurde. Aber durch diesen Trost, den ich bekommen habe, werde ich fähig, einem anderen zu helfen, was immer der Herr mir da schenkt. Durch den Trost, mittels dessen wir selbst getröstet werden, weil auch unser Trost oder unser Aufrichten, demgemäß wie die Leiden Christi, ist nicht nur Verfolgung wegen des Namens Christi, alle unsere Leiden sind Leiden des Hauptes, unseres Herrn. Was immer du erlebst, das ist Leiden unseres Herrn. Alles, was der Leib erlebt, erlebt das Haupt. Der ganze Leib ist die Gemeinde Jesu Christi. Und diese sind die Leiden des Christus. Alle Umstände, Unfall, Krankheit, Kälte, Entbehrung, alles das ist Christi Leiden, durch das wir gehen und dient dazu, uns fähig zu machen, anderen zu dienen. Demgemäß, wie die Leiden Christi uns in reicher Weise begegnen, das ist unser Los, durch Christus reich ist, der Trost ist durch Christus reich, werden wir aber bedrängt zu eurem Trost und Heil, das gewirkt wird in Erduldung eben der Leiden, die auch wir leiden. Merken wir? Das gewirkt wird in Erduldung. Paulus will den Korinthern sagen, erduldet ihr nicht, sagt ihr nicht, findet ihr kein Ja zu eurem Los. Dann kann natürlich dieser ganze Prozess nicht stattfinden. Dann wird er blockiert. Und ihr werdet nutzlos. Ihr könnt auf ein Brett gelegt werden. Und dort verfaulen meinetwegen. Aber wollen wir brauchbar werden als Glieder im Leib Christi, dann müssen wir durch diesen Leidens, durch diesen Beschneidungsprozess, durch die Enge wie man es auch nennt, Bedrängnis, hindurch, damit Gott in dieser Not uns etwas schenken kann an Gnade. Und wir nehmen diese Gnade in Empfang, gehen in rechter Weise mit ihr um und werden gestaltet in das Bild Jesu Christi und brauchbar gemacht. Zurück zu Kapitel 6. Die Erfahrung in Vers 10. Als arme, aber viele reich machende, so. Ganz kurz zusammengefasst, was wir jetzt uns angesehen haben durch Exkurse. Als nichts habend, nichts. Wir sind so arm im Grunde, wie wir auf die Welt kamen. Alles ist uns geschenkt. Wir haben kein Recht auf etwas. Im Grunde sind wir Nichtshabende. Und deshalb soll es uns nicht erstaunen. Petrus ruft auf dazu, lasst euch das nicht befremden. 1. Petrus 4. Wenn das Feuer der Verkennung auf euch zukommt, es kann uns überraschen, es kann uns befremden, aber es soll das nicht. Wir sollen einfach grundsätzlich uns als Nichtshabende betrachten und alles besitzen, im Grunde besitzen wir alles. Unser Herr Jesus ist der König der ganzen Welt. Alles ist euer, sagt Paulus. Alles. Meine Frau und ich sind durch viel Armut gegangen, aber wenn wir im Dienst des Herrn gereist sind, lässt der Herr uns auch sehr Schönes erleben. Ich weiß noch, als wir waren jung verheiratet, hatten unseren ersten Sohn und wir sollten die Missionsgesellschaft, unter der wir nach Europa kommen wollten, eine evangelistische, wollte uns näher kennenlernen. Dazu fuhren wir in die Vereinigten Staaten und in dieser Zeit lernten wir einige Christen dort kennen. Wir wurden eingeladen in ein Haus. Ich hatte noch nie so ein Haus erlebt. Für mich war das ein Reichtum sondergleichen. Ich schaute mich um wie ein Königshaus. Ja. Seitdem habe ich viele solche Häuser kennengelernt. Der Wohlstand bringt das mit sich. Ja. Aber im Grunde sind wir Nichtshabende. Aber wenn wir wissen, dass unsere Wege vom Herrn geführt sind, schenkt er uns diese Erlebnisse. Und dann dürfen wir das so genießen, als wenn es unser wäre. Aber es ist nicht unser, und dann können wir es auch wieder lassen. Ich muss nicht zugreifen, etwas mitnehmen, wenn ich rausgehe. Nein, das darf ruhig dann bleiben. Aber während ich da war, durfte ich das genießen. So wie wenn es mein wäre. Das ist das Privileg eines Gastes. Wir sind Nichtshabende, aber Alleshabende. Ich kann loslassen, 1. Korinther 7. Diese Welt mit offener Hand anfassen. Nicht festhalten. Alles in der offenen Hand. Entgegennehmen, ja, wieder loslassen können. Das ist der Weg des Pilgers, des Schülers, des Nachfolgers Jesu Christi in dieser Welt. Das ist vorübergehend hier. Als Arme, viele Reichmachende, als sich nichts habend und alles besitzend. Das war das, der Ausweis und das Ausweisen, das Erste, in den Versen 1 bis 10. Jetzt kommen wir zum zweiten, kleineren Abschnitt in diesem Teil. Den Versen 11 bis 13, das ist ein kurzer Abschnitt. Paulus offenbart seine Sorge um das Wohl anderer, das ist das Thema des zweiten Teiles des Korintherbriefes. Er offenbart seine Sorge, wenn er seine vorbildliche Sorge zum Ausdruck bringt. Er bringt sie zum Ausdruck. Er hat sich ausgewiesen. Jetzt bringt er seine Sorge um das Wohl der Christen in Korinth ganz besonders und herzlich zum Ausdruck in diesen drei Versen. Wie tut er das? Er ringt hier um ihre Treue. Unser Mund ist zu euch aufgetan, Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr seid nicht verengt in uns, ihr seid aber verengt in eurem Innern. Vergeltet mit demselben, ich erinnere mich zu Kindern. Werdet auch ihr weit. Hier spricht die Liebe. Die vorbildliche Sorge aus der Liebe. Eine Sorge um die Korinther, um ihr Wohlergehen. Unser Mund ist weit aufgetan. Kennen Sie den verschlossenen Mund? Man darf nichts mehr sagen. Das Gespräch schweigt, verstummt. Spannung. Paulus sagt, von mir aus mache ich gern den Mund auf. Wollt ihr hören? Natürlich, wenn jemand nicht hören will, dann muss man schweigen. Das tut auch Gott. Aber wenn man hören will, und das ist immer noch in Korinth der Fall, er kann sie noch ansprechen, er darf ihnen noch schreien, dann kann er sagen, unser Mund ist aufgetan. Ich kann meinen Mund aufladen. Ich habe nichts gegen euch. Entschuldigung, so soll ich es nicht sagen. Das ist ein Ausdruck, der manchmal für Missverständnisse sorgt. Vielleicht sollte ich gerade die Gelegenheit wahrnehmen, das zu klären. Kleiner Exkurs, Matthäus 5. Vers 23. Matthäus 5, 23. Wenn du deine Gabe zum Altar bringst, damals war es der Tempel, wo der Altar stand. Heute können wir sagen einfach, wir bringen Gott etwas, dienen ihm mit etwas. Und da selbst eingedenk wirst, dass dein Bruder etwas wider dich habe. Was heißt das? Das heißt nicht, dass er dir ärgerlich gegenüber eingestellt ist. Das ist nicht, was es heißt, etwas wider dich zu haben. Etwas zu haben in dieser Verbindung heißt, einen Fall, etwas in der Hand zu haben. Wie wenn man zum Gericht gehen würde und jemanden anklagen würde. Dann wird dort gefragt oder man geht zum Anwalt. Dann kann der Anwalt fragen, was ist es? Und dann muss er prüfen, ob das echt ist. Ja? Ist das etwas, ist das ein Verstoß gegen das Gesetz? Sonst, bitte gehen Sie wieder. Wir dürfen wieder nach Hause gehen. Hat keinen Sinn. Es muss also etwas Wirkliches sein, dass er wieder uns hat. Das heißt, ich muss wirklich ein Gebot übertreten haben, damit er sagen kann, das war verkehrt. Sonst hat er nichts. Er mag nicht positiv gegen mich eingestellt sein, aber das ist seine Sache. Er mag lieblos sein, das ist seine Angelegenheit. Aber er hat nichts gegen mich, weil ich nichts habe. Ich habe nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Wenn ich unschuldig bin, hat niemand etwas gegen mich. Er kann ja nichts mehr gegen mich haben, weil ich nichts getan habe. Er mag wähnen, ich hätte etwas getan, aber das muss erst bewiesen werden. Jesus spricht von einem echten Fall, wenn ich schuldig bin. Ich bringe jetzt eine Gabe, aber ich habe mich zu Schulden kommen lassen. Und der Bruder weiß das und er hat etwas, worüber, das heißt, er kann beweisen, ich habe verkehrt gehandelt. Und wenn das der Fall ist, was soll ich dann tun? Wenn du eingedenk wirst, dass dein Bruder etwas wider dich habe, einen Grund, dich anzuklagen, So lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Das heißt, in diesem Fall hat er sich gegen den Bruder versündigt. Und das muss ich in Ordnung bringen. Dies ist nicht ein Wort, das wir gebrauchen, um uns mit jedem zu versöhnen, der negativ gegen mich eingestellt ist. Darüber kann ich mich verfügen. Das ist auch nicht meine Angelegenheit. Wenn Sie etwas gegen jemanden, das heißt, wenn Sie gegen jemanden eingestellt sind, das ist Ihre Angelegenheit. Bitte gehen Sie zum Herrn. Und wenn Sie nicht vergeben können, dann haben Sie kein Recht, einen anderen anzuklagen und ihn zu ermahnen bzw. dafür zu sorgen, dass er zurechtkommt. Erst muss ich in Ordnung mit dem Herrn sein. Und dann bin ich fähig, einem anderen zu helfen. Und wenn hier ein Bruder ist, der einem anderen helfen will, Jesus sagt, du bringst deine Gabe und er weiß um deine Schuld und du hast dich gegen ihn verschuldet und er könnte dich verklagen, dann bitte bring das in Ordnung mit ihm, bekenne deine Schuld bei ihm und dann komme, tue deinen Dienst auch beim lebendigen Gott. Also zurück zu Vers 11. Unser Mund ist zu euch aufgetan, Korinther. Von mir aus ist nichts da. Paulus hat schon einiges gegen die Korinther. Und die Korinther sollen zurechtgebracht werden. Aber Paulus ist nicht ärgerlich mit den Korinthern. Er hört nicht auf zu reden. Er ist bemüht, seine Liebe zu ihnen zu zeigen und sie zu ermahnen, zu erinnern, wo das nötig ist. Er will das mit der Art seines Herrn tun. Unser Mund zu euch ist weit aufgetan, Korinther. Wir schweigen nicht, nur weil es schwierig ist zwischen uns. Unser Herz ist weit geworden. Da ist der Grund. Wenn das Herz eng ist, ist der Mund eng. Wenn das Herz weit ist, es möchte den anderen gern umschließen, dann kann der Mund sich auch öffnen. Dann ist kein Problem mit dem Reden. Es kommt vom Herzen, es ist innerlich, wo die Schwierigkeit ist. Und Paulus sagt, unser Herz ist weit geworden. Ich möchte am liebsten euch alle umarmen. Wir lieben euch. Trotz eurer Fehler. Ihr seid nicht verengt in uns. Es ist keine Enge in uns. Wir möchten nicht euch aus dem Wege gehen. Ihr seid aber verengt in eurem Innern. Ihr habt Probleme mit mir und meinen Mitarbeitern. Das kann er sagen, das können wir aber nicht immer sagen. Wer kann das sagen? Der da eine besondere Art von Beziehung hat zu jemandem. Zum Beispiel der Leitende in einer Gemeinde, der Verantwortliche in einem Kreis, der Vater einer Familie, die Mutter, der Mann in einer Ehe und so weiter. Paulus ist der Vater der Gemeinde Korinth. Er kann das so sagen. Aber nicht jeder von uns kann das so dem Nächsten sagen. Wir können zwar ein weites Herz haben, aber dem anderen zu sagen, du bist verengt mir gegenüber, da muss ich mich fragen, ist die Brücke, die Vertrauensbrücke intakt? Kann ich es mir leisten, ihm das zu sagen, ohne dass er jetzt das in verkehrter Weise auffasst? Würde es ihm helfen, das zu sagen, oder würde es ihm nicht helfen? Das muss überlegt werden. Die Situation kann jeweils verschieden sein. Hier sagt der Apostel es ihnen, ihr seid verengt in eurem Innern, vergeltet mit demselben. Was ist dasselbe? Das heißt, lasst euer Herz uns gegenüber auch weit sein, so wie unser Herz euch gegenüber weit ist. Vergeltet uns mit demselben, mit derselben Münze, mit der wir euch behandeln. In diesem Fall ist das ja etwas Gutes. Tut uns dasselbe Gute, das wir euch tun. Unser Herz ist nicht verengt, unser Mund ist weit offen. Öffnet euer Herz für uns, öffnet euren Mund für uns. Lasst eure Liebe zu uns kund werden, er ringt um ihre Treue, zum Herrn und zu ihm als Vater in Christus. Das nächste, das dritte in diesem Abschnitt, hier haben wir die Verse 6, Vers 14 bis 7, Vers 1. 7, Vers 1 gehört noch zu diesem kleineren Abschnitt. In diesem Abschnitt ringt der Apostel um die Treue der Korinther, wenn er sie zur Heiligung ermahnt. Hier geht es um eine Erinnerung, um eine Ermahnung in echtem Sinne. Zur Heiligung. Was ist Heiligung? Heiligung ist Zusonderung und Absonderung. Eins im Zeichen des anderen. Es ist ein Beziehungswort. Ein Verhältniswort. Hat auch mit Besitz zu tun, denn wir gehören Gott und sollten ihm zugesondert sein, Kraft dessen, dass er uns eignet, dass auch anerkannt werde. Und in diesem Zeichen, dass wir dem Herrn gehören und ihn ganz für ihn da sein sollten, sollten wir uns auch von allem dem trennen, das, gegen das er ist, wovon er sich trennt, wovon er Abstand nimmt. Im Zeichen unserer Zugehörigkeit zum Herrn sollten wir uns trennen von allem dem, wovon er sich trennt. Dazu ruft der Apostel hier auf. In Vers 14 Anfang haben wir die Ermahnung als solche. Wieder beginnt Paulus mit einer Zusammenfassung, mit einem etwas Grundsätzlichem und dann kann er das näher ausführen. Werdet nicht mit Ungläubigen ungleich gespannt. Das ist das Thema. Das ist die Zusammenfassung. Passt auf, womit ihr euch zusammentut. Werdet nicht, vielleicht steht seid in ihrer Übersetzung. Das ist die Frage, wie übersetzt man das griechische Wort ginomai? Gewisse Ausleger machen uns aufmerksam darauf, dass sein nicht genügt. Wir haben denselben Gedanken auch in Epheser Kapitel 4 Ende. Das ist der letzte Vers. Da übersetzen manche, seid freundlich gegeneinander oder etwas Ähnliches. Und andere Ausleger machen darauf aufmerksam, das Wort bedeutet eigentlich nicht sein, sondern werden. Und mir gefällt das. Aus praktischen Gründen. Denn wenn das die richtige Übersetzung ist, dann sagt mir das, unser Herr gibt mir Zeit. Ich muss nicht in einer Sekunde das fertig sein, ja? Sondern ich darf ein Werdender sein. Und das sind wir ja. Solange wir hier auf der Erde sind, sind wir Werdende. Aber wir sollen nicht das Ziel vergessen. Wir sollen wirklich dahin wachsen. Das Gebot ist da. Werdet freundlich. Ja. Also, nur weil es heißt werden, entschuldigt es uns nicht, jetzt nach Veränderung zu tragen. Nein. Aber wir dürfen Werdende sein. Wir dürfen unterwegs sein. Werdet freundlich gegeneinander, werdet feinfühlig, vergebt dabei einander, gleich wie auch Gott euch in Christus vergab. Werdet also Nachahmer Gottes, wie geliebte Kinder und wandelt in der Liebe und so weiter. Wir haben viele solche Stellen. Wir haben sie auch jetzt hier in 6,14 des 2. Korintherbriefes. Werdet nicht mit Ungläubigen ungleich gespannt. Das heißt, wenn ihr merkt, hier ist die Versuchung dazu da, dann halt, macht Halt. Lasst euch nicht hinein in solche engere Beziehungen. Was sind das für Gespanne? Was sind das für Joche, in die wir uns begeben könnten oder können? Nun, das engste Joch in dieser Welt, die Gott geschaffen hat, ist die Ehe. Es gibt kein engeres. Und wenn dieser Vers überhaupt etwas bedeutet, und das tut er, dann bedeutet er, dass ein Christ sich nicht zusammentun soll mit einem Nichtchristen. Und das beginnt natürlich in der Beziehung. Bevor man heiratet, gibt es eine Beziehung, die einen Weg zu dieser Ehe darstellt. Und wenn ich weiß, ich darf nicht in der Ehe leben mit einem Nichtchristen, dann heißt das, dass ich schon gar nicht eine Beziehung beginne, eine selektive Beziehung, mit jemandem vom anderen Geschlecht, schon gar nicht mit demselben Geschlecht, der nicht dem Herrn Jesus gehört. Das ist, kommt nicht in Betracht. Kein Verhältnis mit einem Nichtchristen. Werdet nicht zusammengejockt. Werdet nicht ungleich gespannt. Wir haben das Bild eines Tiergespannes, das man häufig in jener Zeit hatte. Heute haben wir Maschinen, aber wir wissen immer noch aus der etwas weiteren Vergangenheit, wie das ausgesehen hat. Ungleiches Gespann, eine Kuh mit einem Pferd zum Beispiel und so weiter, wo ungleiche Kräfte vorhanden sind. Das ist nicht fair. Und wenn wir ungleich gespannt sind, Christ mit Nichtchristen, Ungläubige mit Gläubigen, das geht nicht. Wir ziehen in zwei verschiedene Richtungen. Oder wir können auch andere Gespanne nennen. Geschäft. Ein Geschäft, wo zwei Inhaber sind oder zwei zusammenarbeiten. Der eine ist gläubig, der andere ungläubig. Man könnte vielleicht denken, das geht. Es geht auch unter Umständen. Aber man kann sich nicht darauf verlassen. Immerhin ist es ein Bund, eine Zusammenarbeit. Und auf die Dauer geht es nicht. Denn ein Christ hat andere Vorstellungen als ein Nicht-Christ. Er hat den Heiligen Geist, der ihn führt und so weiter. Er betet. Und es gibt ein Tauziehen mit der Zeit. Werdet nicht eingespannt mit Ungläubigen, sagt der Apostel. Dieses Wort ist ein allgemeines Wort, das in die korinthische Situation hineingesprochen wird, wo es Griechen, Römer, Juden, Christen hat. Und allerlei gesellschaftliche Gespanne sind in diesen Verhältnissen möglich. Paulus warnt sie, passt auf. Er zeigt hier, was es heißt, für den Herrn zu leben und die Gnade Gottes nicht vergebens entgegenzunehmen. Er gibt in Vers 14 Mitte bis 16 Anfang eine Begründung in Form von ernsten oder zusammen mit ernsten Fragen, um dieses zu untermauern. Denn wenn er aufgerufen hat, die ungleiche Gespanne zu vermeiden, sagt er, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzwidrigkeit gemeinsam? Ich sehe gerade, die Uhr ist auf halb angelangt. Da diese Fragen ein Thema für sich sind, glaube ich, sollten wir sie aufheben für die nächste Stunde. Wir machen es. Setzen also eine Pause von etwa 10 Minuten ein.